Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und die es aller Voraussicht nach auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über Whistleblowing und das geplante Hinweisgeberschutzgesetz. Meine Gesprächspartner sind Dr. Torben Weimann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, und aus Hamburg zugeschaltet Matthias Palentin, Rechtsanwalt bei Vanguard. Wir beginnen unser Gespräch immer mit einem Fall mitten aus dem Leben. Lieber Herr Dr. Weimann, welcher Fall kommt Ihnen beim Thema Whistleblowing als erstes in den Sinn?
Ja, vielen Dank. Zunächst kommen einem natürlich die ganzen international bekannten Personen in den Kopf, aber letzten Endes auch in Deutschland gibt es bekannte Persönlichkeiten und auch Fälle von Whistleblowing, die die Wichtigkeit des Themas gut veranschaulichen. Beispielsweise ein Fall aus Bottrop in der jüngeren Vergangenheit. Da hat ein Apotheker jahrelang Krebsmittel gepanscht. Es sind mindestens 14.000 Medikamente, waren unterdosiert und Infusionsbeutel enthielten auch zum Teil nur Kochsalzlösung. Und das ist dann auch nur herausgekommen, diese Krebsmittelpanscherei, durch zwei mutige Mitarbeiter, die das zur Anzeige gebracht haben und dabei ja ihr berufliches Ansehen, ihren beruflichen Status und auch ihre Reputation riskiert haben und zur Polizei gegangen sind mit Beweismitteln und die Polizei dann ermittelt. Und letztendlich, ja, der Apotheker ist zu 12 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und naja, die Konsequenz für die beiden Personen war, dass sie ihren Job verloren haben. Also sie sind dann auch direkt, nachdem der Apotheker verhaftet worden ist, entlassen worden.
Gab es für die damals schon irgendeine Form von Schutz?
Ja, also im Grundsatz, ja, sie haben gegen die Kündigung, die sie erhalten haben, Klage eingereicht. Allerdings ist in der ersten Instanz der kaufmännische Leiter war das beispielsweise, der hat in erster Instanz verloren. Die Kündigung war wirksam nach der Auffassung des Arbeitsgerichts. Man hat sich dann aber vor dem Landesarbeitsgericht verglichen. Und die zweite Person, das war eine pharmazeutisch-technische Assistentin, die hat sich, meine ich, in der ersten Instanz schon verglichen.
Das heißt, wir sind im Moment noch in einer Situation, in der Schutz nicht vorhanden ist, also in dem Maße arbeitsrechtlich vorhanden ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber das Hinweisgeberschutzgesetz ist auf dem Weg, Herr Palentin. Es gibt zumindest schon eine EU-Richtlinie, die in Deutschland noch umgesetzt werden muss. Vielleicht zunächst mal die Frage, warum beschäftigt sich die EU mit so einem Thema?
Ja, wenn ich vielleicht kurz zu dem Punkt davor nochmal zurückkomme, um das Bild abzurunden. Es gibt eine gewisse Form an Schutz, gibt es derzeit tatsächlich schon. Also während es früher so war, dass der Whistleblower oder ein Hinweisgeber verpflichtet war, immer erst intern oder nicht nur erst, sondern ausschließlich intern Meldung zu erheben, hat sich das Ganze insofern entwickelt, als dass nach derzeitiger Rechtslage Hinweisgeber Verstöße grundsätzlich erst intern melden müssen, bevor sie sich extern zum Beispiel an eine Behörde wenden könnten. Ansonsten würde das als Verletzung der Treueverpflichtung angesehen werden. Da gibt es dann wiederum eine Reihe von Ausnahmen, zum Beispiel wenn Straftaten im Spiel sind. Aber genau jetzt gibt es seit Ende 2019 gibt es eine EU-Richtlinie. Die EU hat also gesagt, wir stellen im breiten Feld unserer Mitgliedstaaten, stellen wir schlicht fest, dass es ein uneinheitliches Schutzlevel gibt und da müssen wir was gegen machen, nicht zuletzt auch, weil die EU sagt, es gibt auch eine Reihe von EU-Rechtsgütern, die wir im Rahmen vom Whistleblowing-Schutz auch schützen wollen. Da sei zum Beispiel zu nennen das Umweltrecht oder auch bestimmte Bereiche in den Finanzdienstleistungssektoren. All die Sektoren bearbeitet auch die EU und sagt, hier reicht der Schutz eben schlicht nicht aus, hier muss mehr passieren.
Wie steht es mit der Umsetzung? Wie weit ist die?
Laut Richtlinie, die müsste bis zum 17. Dezember diesen Jahres in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, also auch in Deutschland. Jetzt passierte da erstmal eine Zeit lang nichts. Mittlerweile haben wir einen sogenannten Referentenentwurf. Sprich, das zuständige Justizministerium hat sich hingesetzt, hat einen ersten Entwurf vorbereitet auf Basis dieser Richtlinie, auch ein bisschen darüber hinausgehend, der dann eben bis Dezember diesen Jahres umgesetzt werden müsste. Im Referentenentwurf sind dann Themen, wie gesagt, teilweise abweichend behandelt. Aber im Grunde genommen ist es das. Und auch wenn wir es natürlich noch nicht hundertprozentig wissen, ob rechtzeitig geschafft wird, diesen Referentenentwurf dann in finale Gesetzesform zu gießen, so müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das trotz der wechselnden Legislaturperiode noch passieren wird. Anderenfalls käme es wohl dazu, dass zumindest Aspekte dieser EU-Richtlinie unmittelbar in Deutschland anwendbar wären, auch ohne ein deutsches Gesetz hierzu zu haben.
Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir mal bei der Richtlinie, weil die ja das Minimum dessen ist, was auf jeden Fall dann spätestens ab Dezember gilt. Was können Sie daraus ableiten, Herr Dr. Weimann, was dann an Regeln gelten wird?
Ja, im Grundsatz, der Schutz der Whistleblower ist eben das Ziel der Richtlinie. Das heißt, Personen, die Verstöße melden, also Missstände im Unternehmen oder auch in Behörden natürlich, also für Behörden und Unternehmen gilt die Richtlinie, die sind stärker geschützt im berufsbezogenen Kontext. Das heißt, also sie sollen geschützt werden vor allen möglichen Nachteilen, die ihnen durch den Arbeitgeber entstehen können, indem sie Meldungen öffentlich machen, beziehungsweise intern melden oder eben auch an Behörden weitergeben. Und das kann die Kündigung sein, das kann eine Abmahnung sein, das kann sein, dass ein befristeter Vertrag nicht verlängert wird, dass sie, ich sag mal, ins Archiv versetzt werden oder auch nicht befördert werden. Vor solchen Nachteilen sollen sie geschützt werden. Das betrifft insbesondere, also im Grundsatz erstmal alle Unternehmen und Behörden, die Mitarbeiter beschäftigen. Für bestimmte Unternehmensgrößen, die sind dann auch verpflichtet, interne Meldestellen, also eine interne Whistleblowing-Hotline oder ein System zu etablieren, wo sich Mitarbeiter oder auch Bewerber unter anderem auch beispielsweise oder Lieferanten, also alle, die in irgendeiner Form, wenn wir jetzt auf strafbewährte Felder das beziehen, also Umweltstraftaten mitbekommen, die das melden können. Also Unternehmen und Behörden mit mindestens 50 Mitarbeitern betrifft das, im Finanzbereich schon ab dem ersten Mitarbeiter. Und die Unternehmen, die etwas kleiner sind, also 50 bis 249 Mitarbeiter haben, die haben noch ein bisschen mehr Zeit zur Einrichtung einer internen Meldestelle, die haben noch bis zum 17. Dezember 2023 Zeit. Alle, die mehr Mitarbeiter als 249 haben, müssen das eigentlich zum Zeitpunkt der Umsetzung der Richtlinie dann schon.
Okay, das hieß also auch wieder im Laufe dieses Jahres oder bis
genau,
Ende dieses Jahres.
Genau.
Kurze Zwischenfrage, Sie haben gerade Behörden gesagt, das heißt, das gilt auch für Beamte, Soldaten, also Menschen, die eigentlich einen speziellen arbeitsrechtlichen genau. Status haben, aber auch
für andere. Das gilt auch nicht nur für Arbeitnehmer, also es gilt auch für Geschäftsführer und Vorstände, die sind geschützt, also vor allen Nachteilen im berufsbezogenen Kontext, das ist vielleicht wichtig. Also es geht nicht darum, dass jetzt jemand, der im Einzelhandel beispielsweise in den Laden kommt und da irgendwelche Verstöße feststellt gegen Gesetzesvorschriften als Kunde, da in irgendeiner Form jetzt geschützt wäre durch dieses Gesetz. Allerdings, wenn es sein eigener Arbeitgeber ist, dann schon. Also im berufsbezogenen Kontext, das ist ganz wichtig.
Und Sie haben gerade schon gesagt, es gibt dann diese interne Meldestelle. Ist das also eine dritte Instanz? Ich habe ja eine Geschäftsführung, an die ich mich theoretisch wenden kann. Ich habe einen Betriebsrat in der Regel oder einen Personalrat, an den ich mich wenden kann. Das heißt aber, es ist eine dritte Instanz. Es ist jetzt nicht bei einer der beiden genannten Stellen angesiedelt.
Genau, also es ist eine gesonderte Instanz, die auch unabhängig agieren soll. Also der Arbeitgeber muss es nicht zwingend jetzt selbst betreiben, also mit eigenen Mitarbeitern, kann es auch nach außen geben. Stichwort Ombudsmann, Ombudsfrau damit beauftragen. Es muss, wie gesagt, eine unabhängige Stelle sein. Die müssen hinreichend qualifiziert sein. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch die Vertraulichkeit. Also legt die Richtlinie großen Wert drauf. Auch der Entwurf, Matthias schon angesprochen hat. Natürlich hat der Whistleblower auch erstmal ein Interesse daran, dass es vertraulich behandelt wird, was er meldet und auch insbesondere zu seiner Person. Und
also, dass er anonym bleibt.
Dann. Genau, also ja, also die Richtlinie verlangt keine zwingende Anonymität, sondern nur die Vertraulichkeit, dass eben die Stelle, die diese Meldung entgegennimmt, dass nicht, ich sag mal, Unternehmen damit hausieren geht. Ne? Und direkt dem Vorstand meldet hier, der Hans Müller hat übrigens gesagt, wir verstoßen gegen das Umweltrecht. Ne? Sondern dass das erstmal vertraulich behandelt wird, um eben auch den Whistleblower vor diesen Nachteilen auch zu schützen.
Herr Palentini, wie weit kann ich damit nach außen gehen? Also wenn ich jetzt sage, ich stelle da einen Verstoß in meinem Unternehmen fest und meine, das ist eine gute Idee, das mal bei Facebook zu veröffentlichen.
Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, denn darum geht es ja auch im Großen und Ganzen. Also alle die Thematiken, die zu uns ja Zeitungslesern gelangt sind, das sind ja meist die größeren Fälle, wo dann Dinge an die Presse lanciert wurden. Die sind irgendwie extern gelangt und zwar derart extern, dass wir über soziale Medien reden, über Presse und so weiter. Ne? Wir haben, und das sieht der Referentenentwurf vor, zwei Möglichkeiten als Arbeitnehmer und die gelten auch nicht mehr abgestuft. Ich hatte ja gerade eben kurz dargestellt, dass es vorab so war, dass man sich immer erst intern damit auseinandersetzen musste. Das gilt jetzt nicht mehr. Also selbst beim internen aufgesetzten Meldesystem habe ich als hinweisgebender Arbeitnehmer die Möglichkeit, mich auch an extern eingerichtete Stellen zu wenden. Das ist nochmal was anderes als Presse oder soziale Medien. Das sind nämlich extern eingerichtete Stellen vom Bund oder von den Ländern, die dann sehr wahrscheinlich, die werden dann sehr wahrscheinlich bei den Datenschutzbehörden, also bei den Datenschutzbeauftragten aufgehängt sein. Und da habe ich nämlich die Möglichkeit, mich auch da hinzuwenden. Ne? Interessanterweise gibt es wiederum externe Meldestellen, die anzurufen sind, falls ich als Hinweisgeber Verstöße der vorherig angerufenen externen Meldestelle melden möchte. Also ganz nach dem Sinne, who watches the watchman? Also mal schauen, in welcher praktischen Welt uns das alles bewegt. Aber jedenfalls gibt es diese externe Möglichkeit. Und dann, um als dritten Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen, da ist dann die Hemmschwelle, sollte jedenfalls ein bisschen höher sein. Denn da muss ich als Hinweisgeber bedenken, sich an die Presse zu wenden, geht erst einmal nur, wenn ich vorab festgestellt habe, dass ich auf internen und externen Weg, grob gesagt, nicht weiterkomme. Hm. Erst dann habe ich die Möglichkeit, und auch hier gibt es eine Reihe von Ausnahmen, mich wirklich an Presse und soziale Medien zu wenden. Also insofern haben wir immer noch eine abgestufte Meldung, aber nicht mehr das klassische intern-extern und alles, was innerhalb des Betriebes ist, ist intern und alles außerhalb und extern, sondern zwei Arten von extern.
Wie ist es mit den Beweisen? Also wenn ich jetzt eine Behauptung aufstelle, dass es da eben einen Missstand gibt oder eben auch einen Verstoß gegen Strafrecht, muss ich das beweisen oder muss dann das Unternehmen beweisen, dass es das nicht tut?
Ja, grundsätzlich sollte ich, wenn ich einen Hinweis gebe, irgendwas in der Hand haben, zu dieser Vermutung verleitet hat. Ne? Also im schlimmsten Fall kann es auch kommen, das sieht auch ausdrücklich der Referentenentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz eben vor, dass ich mich als Unternehmen an den Hinweisgeber wenden kann und Schadensersatzansprüche geltend machen kann, eben dann, wenn es zu vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falschmeldungen kommt. Ne? Ob man da dann zum Beispiel sämtliche in der Zwischenzeit möglicherweise eingetretenen Reputationsschäden für das Unternehmen nachträglich wieder rückgängig machen kann, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich sollte als Hinweisgeber zumindest irgendwas in der Hand haben. Und dann ist es Teil des geregelten Verfahrens, dass diese Verstöße entweder intern oder von der externen Meldestelle entsprechend aufgeklärt werden. Und darum geht es ja.
Ich würde es gerne mal aus einer etwas anderen Perspektive noch betrachten und das in den gesellschaftspolitischen Kontext stellen. Wir haben jetzt, Dr. Weimann, zwei Begriffe gehört, nämlich einmal Whistleblower und einmal Hinweisgeber. Wie treffend finden Sie die Begriffe und gibt es andere, die Sie vielleicht treffender finden würden?
Ja, also der Begriff Whistleblowing ist in Deutschland ja auch eher negativ besetzt. Ne? Also der erste Gedanke, der einem häufig ja auch kommt, auch was Matthias und ich da uns mit beschäftigt haben und darüber gesprochen haben, ist das ja Denunziantentum letzten Endes. Ne? Es gab ja auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in der Stadt Essen, die da ein Formular veröffentlicht hat, wo Bürger letzten Endes Verstöße gegen die Corona-Verordnung melden konnten. Ne? Auf der Webseite der Stadt Essen ging ja auch ein Aufschrei durch die Medien, das wäre hier Blockwartum und ich glaube, Herr Kubicki hat von chinesischen Verhältnissen gesprochen. Also insofern, es ist in Deutschland nach wie vor noch negativ besetzt. Beide Begriffe, gut, Hinweisgeber ist jetzt nicht so bisher präsent gewesen wie das Whistleblowing. Ja, letzten Endes heißt es ja mit einer Trillerpfeife auf Missstände, wenn man es mal wörtlich übersetzt, oder Fehlverhalten hinweisen. Also was eigentlich was Gutes ist, illegales Handeln, Korruption, solche Missstände hinzuweisen, die ja auch in unserem Allgemeininteresse sind. Also ich finde, vielleicht passt besser, dass man es mit Alarmschlagen bezeichnet, ja. Ne? Wenn man das als Begrifflichkeit, auch als deutsche Begrifflichkeit letzten Endes mal benutzen möchte. Weil wir haben ja nicht nur ein Interesse des Whistleblowers oder des Alarmschlagenden jetzt, der den Missstand aufmerksam geworden ist und aus welchen Gründen auch immer. Also die Motive sind ja letztens auch gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, wie wir es ja eben schon besprochen haben, dass das auch ein Stück weit belegen kann, die Vorwürfe, und dass es letztendlich ein Missstand ist an der Stelle. Ne? Und gesamtgesellschaftlich haben wir ja alle ein Interesse daran, dass, wenn wir jetzt wieder in den Umweltbereich kommen, ne? Also wenn da irgendwo Altöl im Fluss verklappt wird oder sowas, haben wir alle, glaube ich, um es mal plakativ zu sagen, Interesse daran, dass das nicht so ohne weiteres unter den Teppich gekehrt wird. Der Cum-Ex-Skandal, um ein weiteres Beispiel zu nennen, da haben wir auch alle einen Steuerschaden von getragen, also unser Staat Einnahmen verloren. Also da haben wir auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse.
Stellen Sie fest, dass das in anderen Ländern anders gesehen wird?
Also ja. Also in den angelsächsischen Ländern ist da der Begriff nicht so negativ besetzt. Ne? Und da sind die Unternehmen, was so mehr Compliance ist, dann auch so ein Modewort da, Compliance-Systeme angeht, wozu ja auch ein Stück weit jetzt so dieses Hinweisgebersystem dann gehört, schon etabliert. Also gerade internationale Konzerne, die haben sowas meistens sowieso schon.
Herr Palentin, warum muss man einen Whistleblower besonders schützen? Ich würde jetzt ja sagen, die Meinungsfreiheit und mein Rechtsbewusstsein sollten ja eigentlich reichen. Warum brauchen die so einen besonderen Schutz?
Ja, wenn man sich mal in die Situation eines, ich sage jetzt immer Hinweisgebers, ich finde es interessant, dass wir die Begrifflichkeiten klar geschrieben haben, aber ich spreche jetzt einfach mal von Hinweisgebern, vielleicht weil ich den deutschen Gesetzesentwurf schon zu sehr vor Augen habe. Hoffentlich verändert sich da nicht mehr so viel, sonst muss ich wieder umdenken. Nein, wenn man sich mal in die Situation eines Hinweisgebers versetzt, dann ist es ja tatsächlich so, dass dieser mit Sicherheit auch unter Umständen mit sich hadert. Gehe ich damit in die Öffentlichkeit? Welche Öffentlichkeit wähle ich, ne, um jetzt nochmal die Trias da, die abgestuften Meldemöglichkeiten sich vergegenwärtigend? Also insofern muss einem daran gelegen sein, das Vertrauen zu schaffen, dass solcherlei Verstöße durchaus nach außen getragen werden können. Und das kann ich eben nur, wenn jedenfalls mittelbar ein Schutzlevel besteht, auf das ich mich verlassen kann. Ansonsten denkt man so ein bisschen ins Stille hinein und ja, man verliert auch so ein bisschen den Benefit dahinter. Ne? Also das ist ja jetzt, wenn man es mal ganz neutral sieht, ist es ja auch für Unternehmen, wir sprachen gerade über Interessenlagen, neben dem gesamtgesellschaftlichen Interesse gibt es sicher auch ein unternehmerisches Interesse daran, interne Missstände aufzuklären. Wenn ich mich hineinversetze in die Führungsposition einer deutschen Gesellschaft, dann bin ich als Geschäftsführer im Endeffekt haftbar. Ich muss den Kopf hinhalten, obwohl ich im Einzelnen nicht unbedingt weiß, was unter mir im Detail so passiert. Insofern sollte ich auch ein Interesse haben, dass derlei Meldungen eben zu mir getragen werden oder zumindest ins Unternehmen hineingetragen werden. Und das ist auch das, weshalb wir eben appellieren, Hinweisgebersysteme jedenfalls attraktiv zu gestalten. Also diese Hemmschwelle zu nehmen, sondern auch den positiven Blick zuzulassen auf diese ganze
Thematik. Es gibt ja auch hier in Deutschland seit 2006 einen überparteilichen Verein zum Schutz von Whistleblowern. Welche Rolle spielt der so in diesem Gefüge, das Sie beschrieben haben?
Solche Vereine, letztlich, auch das bitte nicht negativ verstehen, betreiben die Lobbyarbeit. Und in dem Fall haben sie natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen, dieses Thema Whistleblowing, was ja wie Torben vollkommen richtig festgestellt hat, in Deutschland einen schwierigen Stand hatte und derzeit auch immer noch hat, ein bisschen mehr auf die Tagesordnung zu nehmen. Und ich muss mich wieder mal hineinversetzen in die Rolle eines Hinweisgebers. Wenn ich das, weiß ich nicht, vor 10 Jahren in eine Suchmaschine eingetippt habe, dann werde ich mit Sicherheit noch nicht die Informationen dazu gefunden haben, wie es sie denn heute gibt. Also da leisten natürlich derlei Vereine sicher ihren Beitrag dazu, das in der gesamtgesellschaftlichen Debatte nach vorne zu tragen.
Okay, dann kommen wir nochmal zur Praxis zurück, die dann spätestens ja ab Dezember gelten wird. Dr. Weimann, ist das, was Unternehmen jetzt im Kopf haben sollten oder die entsprechenden Geschäftsführer und Vorstände, vergleichbar der Datenschutzgrundverordnung, also auch etwas, von dem man lange weiß, es kommt irgendwann, ich muss mich darauf vorbereiten, aber erst am Tag X dann plötzlich tatsächlich das versuche, alles umzusetzen, schnellstmöglich und dann etwas unter Druck gerate. Ist das von der Ausgangssituation vergleichbar?
Ein Stück weit vielleicht schon. Die Datenschutzgrundverordnung, meiner Auffassung nach, ist allerdings ein bisschen größer angelegt gewesen. Also das oder ist größer, hat gravierendere Umsetzungsmaßnahmen erfordert als jetzt so ein internes Meldesystem oder sich auch allgemein mit der Richtlinie beziehungsweise dem möglichen Gesetz, das dann vielleicht noch kommt, zu befassen. Also so der Aufwand für die Unternehmen ist meines Erachtens geringer. Okay. Wesentlich geringer als bei der Datenschutzgrundverordnung. Da, wenn ich mich daran erinnere, haben wir auch in der Kanzlei viel Beratungsarbeit gehabt und das war eine spannende Zeit, aber das war in der Tat so, dass viele Unternehmen fast bis zum letzten Tag gewartet haben. Ne? Und hier, es ist noch Zeit, ja, allerdings meine ganz klare Empfehlung, dass die Unternehmen sich jetzt schon damit befassen sollten.
Was kann ich jetzt schon tun? Also kann ich schon so eine Meldestelle vorsichtshalber schon mal einrichten, einen Probelauf machen? Was funktioniert da?
Beispielsweise, genau. Also die Richtlinie stellt ja schon die Mindestanforderungen auf. Also das heißt, wenn man den Anforderungen der Richtlinie schon Genüge tut, hat man zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und sich auch mit dem Thema einfach zu befassen. Ja, und auch intern vielleicht schon mal so ein Stück weit vorzuführen, also wenn man einen Betriebsrat hat beispielsweise, den auch schon mal ins Boot zu holen und sich allgemein eben mit den Voraussetzungen, die so eine interne Meldestelle, wenn ich eben diesen Schwellenwert überschreite, wird es verpflichtend, sich damit schon auseinanderzusetzen und auch, was die Dokumentation angeht, von Beförderungen beispielsweise auch, weil die sind eben nicht, also Beförderungsentscheidungen, die sind eben nicht daran angeknüpft, dass ich so ein System habe, wenn es hinterher eben so eine Meldung gegeben hat, auch an eine externe Stelle beispielsweise, dann komme ich vielleicht ein bisschen in Begründungsnotwendigkeiten als Arbeitgeber für die Beförderungsentscheidung. Ja.
Muss ich jemanden extra dafür einstellen oder zumindest jemanden schulen?
Als Arbeitgeber muss man nicht zwingend jemanden dafür extra einstellen. Man kann auch das extern vergeben. Man kann auch, also es gibt auch verschiedenste Anbieter auf dem Markt, dass man so ein elektronisches Tool sich besorgt und da dann eben das auf ja, online basiert, web basiert, so ein Hinweisgebersystem einrichtet. Natürlich, am Ende der Leitung muss immer eine Person sagen,
sitzen, muss Beauftragter
sitzen, die damit umgeht. Das kann eine Anwaltskanzlei sein, das kann eine externe Stelle Ombudsperson sein. Wie gesagt, die muss unabhängig sein, muss eben hinreichend geschult sein. Konkrete Anforderungen sieht die Richtlinie jetzt aber nicht vor. Sie sagt jetzt nicht, der muss eine Ausbildung als Datenschützer haben oder sowas. Ne? Also okay. Beispielsweise. Ne?
Herr Palntin, jetzt mal die dunkle Seite. Was passiert, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt?
Ja, das ist ein spannendes Thema, denn als wir uns allesamt mal durch die Seiten zum einen der Richtlinie und unter anderem auch dem Referentenentwurf gewühlt haben, stellten wir fest, dass es zwar schon Sanktionen gibt, also man muss schon darauf achten, was man tut, aber dass es zum Beispiel sanktionsfrei bleibt, wenn man eben keine entsprechende interne Meldestelle bei sich errichtet, obwohl man dazu verpflichtet wäre. Aber die Sanktionsfrage müssten wir uns nochmal anschauen, wie sich das im Gesetzgebungsprozess entwickelt. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Punkt. Was mitzunehmen bleibt, ist, ich als Arbeitgeber sollte das als mein ureigenstes Interesse verstehen, da attraktive Lösungen aufzusetzen, unabhängig davon, ob das im Rahmen des gegebenenfalls noch kommenden Gesetzes entsprechend sanktioniert wird oder nicht, um eben den Nutzen daraus zu ziehen, den ein solches System mitbringen kann.
Das heißt, das würden Sie im Zweifel auch für Unternehmen empfehlen, die das gar nicht betrifft. Herr Weimann hatte ja vorhin erklärt, welche Unternehmen wann betroffen sind, ab welcher Größe bzw. ab welcher Branche. Das heißt aber auch Unternehmen, die kleiner als 50 Mitarbeiter wären oder und außerhalb der Finanzbranche wären, hätten daran auch ein gutes Interesse.
Unbedingt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das total Sinn macht. Ne? Also im Rahmen der internen Compliance-Systematik auch mal über ein solches System nachzudenken. Da mag vielleicht die ein oder andere Meldung dabei sein, wo man eher den Kopf schüttelt, aber keiner kann Sicherheit sagen, dass in seinem Unternehmen nicht irgendwas passiert, von dem man eigentlich gern wüsste, dass es passiert, und zwar noch so rechtzeitig, bevor es derart nach außen tritt, dass man den Schaden nicht mehr irgendwie innehalten kann.
Ja, bevor das alte Öl im Fluss ist, sozusagen, um das Bild von vorhin wieder aufzugreifen. Genau. Prima. Ich komme zu unserer Abschlussrunde. Unsere Abschlussrunde trägt den Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Ich glaube, dass meine beiden Gesprächspartner schon sehr deutlich gemacht haben, dass es eine Menge zum Mitnehmen gibt und zum Vorbereiten im Laufe dieses Jahres. Aber an Sie beide nochmal die Frage, was innerhalb einer Minute können Sie an Tipps geben, wie man das heute besprochene Thema praktisch umsetzen kann? Herr Weimann, was würden Sie empfehlen?
Ja, also wie ich es eben schon geschildert habe, ich würde empfehlen, dass man sich mit der Richtlinie befasst, beziehungsweise mit dem Gesetzgebungsverfahren, dass man da am Ball bleibt als Unternehmen und sich allgemein mit dem Thema Hinweisgeberschutz auch intern beschäftigt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Anbieter am Markt. Wir kooperieren hier beispielsweise mit dem Anbieter Whistlebee, um unseren Mandanten da eben ein sicheres und vertrauenswürdiges Online-Tool eben anbieten zu können. Damit sollte man sich befassen, gerade die Unternehmen und Behörden, die eben diese Schwellenwerte, die ich genannt habe, überschreiten. Aber letztendlich auch, wie Matthias es gesagt hat, für kleinere Unternehmen, die sollen sich damit auch gerne befassen und auch gegebenenfalls bestehende Systeme auch auf den Prüfstand stellen. Weil die Umsetzungsfrist rückt näher und wie Matthias es auch geschildert hat, also meines Erachtens ist es auch ein wichtiger Baustein einer guten Unternehmensführung, so ein attraktives System zu etablieren und auch Hinweisgeber ja dazu animieren, auf Missstände im Unternehmen hinzuweisen.
Mhm. Herr Palntin, was ist Ihr Tipp?
Ja, weil es mir so wichtig ist, empfehle ich es einfach nochmal. Beschäftigen Sie sich damit. Also wir haben es jetzt vor der Nase, es gibt es, lassen Sie uns das nicht wegdiskutieren, sondern beschäftigen Sie sich mit der Thematik, auch wenn Sie nicht unmittelbar als Unternehmen schon betroffen sind. Es gibt deutliche Gründe dafür, sich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen auch bleiben Sie am Ball, was die aktuelle Gesetzgebung angeht. Denn wer mir ein bisschen gelauscht hat, auch wir können nicht mit Sicherheit absehen, was dann und ob dann Ende Dezember in Gesetzesform vor uns liegt. Da ist noch ein gewaltiges Stück zu gehen. Gerade auf den letzten Metern einer Gesetzgebung passiert erfahrungsgemäß immer relativ viel. Insofern bleiben Sie am Ball und das können Sie schlicht und ergreifend tun, indem Sie zum Beispiel unsere Homepage verfolgen, unser LinkedIn-Profil im Blick haben. Wir werden regelmäßig darüber berichten und unterstützen Sie eben, wo wir nur können und sei es eben auch bei der Zurverfügungstellung einer möglichen Softwarelösung.
Dann kann ich mit dem anschließen und die Hinweise noch mal geben. Es gibt auf vanguard.de in der Rubrik Aktuelles schon Blogbeiträge zu dem Thema und auch in FAQs. Da gibt es auch die Kontaktdaten meiner beiden Gesprächspartner und natürlich alle Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit ist, zum Thema zu erfahren und auch Kontakt mit den Beteiligten zu bekommen, die LinkedIn-Seite der Kanzlei. Auch da hier ist mit vielen Beiträgen versehen. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Vanguard spricht. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern, Thorsten Runte vom Podcast-Studio NRW und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.